Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute schauen wir uns gemeinsam ein paar Themen an, die auf den ersten Blick vielleicht weit auseinander liegen. Von digitalen Münzen über globale Börsen bis hin zu unserem Lieblingsgetränk und der japanischen Währung. Aber wenn man genauer hinsieht, geht es eigentlich immer um das Gleiche. Darum, wie sich die Welt verändert und wo die neuen Chancen und Risiken liegen. Fangen wir direkt mit etwas an, das wirklich klingt, als käme es aus einem Science-Fiction-Film, aber es passiert genau jetzt in diesem Moment. Es geht um den sogenannten großen Pivot im Bereich der Bitcoin-Miner. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was machen diese Firmen eigentlich genau? Vereinfacht gesagt, betreiben sie riesige Hallen voller Computer, die rund um the clock arbeiten, um Bitcoin zu schürfen. Aber hier passiert gerade eine faszinierende Verwandlung. Unternehmen wie Riot Platforms, und dazu gehören auch Namen wie Bitdeer, CleanSpark, Mara oder Core Scientific, verwandeln sich gerade von reinen Kryptominern in Giganten für KI-Infrastruktur. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz simpel, aber absolut brillant. Um künstliche Intelligenz zu betreiben, braucht man zwei Dinge in gewaltigen Mengen. Extrem starke Rechenleistung und das ist der entscheidende Punkt, massenhaft Strom. Wer heute ein neues Rechenzentrum für KI bauen will, stößt oft auf ein riesiges Problem. Man kann die teuren Chips zwar kaufen, aber man bekommt keine Genehmigung für den benötigten Stromanschluss. Das dauert oft Jahre. Und genau hier kommen die Bitcoin-Miner ins Spiel. Diese Firmen besitzen bereits diese Infrastruktur. Sie sitzen auf riesigen Campusgeländen mit massiven Stromkapazitäten im Megawattbereich. Das ist momentan eine viel seltenere und wertvollere Ressource als die Hardware selbst. Man könnte fast sagen, sie besitzen das digitale Goldland des 21. Jahrhunderts. Ein Beispiel macht das Ganze sehr deutlich. Da war dieser jüngste Deal im Wert von 9 Milliarden Dollar zwischen dem KI-Unternehmen Anthropic und einem Bitcoin-Miner. Dabei ging es um eine Kapazität von 191 Megawatt am Rockdale Campus in Texas. Stellt euch das vor, anstatt darauf zu hoffen, dass der Bitcoin-Kurs steigt oder fällt, was ja bekanntlich eine sehr nervöse Angelegenheit ist, schließen diese Firmen nun stabile und hochpreisige Mietverträge für KI-Rechenleistung ab. Da die Anforderungen an die Kühlung und die Stromversorgung bei der künstlichen Intelligenz ganz ähnlich sind wie beim Bitcoin-Mining, müssen sie nicht das gesamte Fundament neu bauen, sie tauschen quasi nur die Maschine aus. Das hat für Investoren drei große Vorteile. Erstens diesen eben erwähnten Infrastrukturvorteil durch die Stromanschlüsse, zweitens eine viel bessere Verteilung der Einnahmen. Wenn Sie KI as a Service anbieten, bekommen Sie planbare B2B-Verträge mit Firmen wie Anthropic und sind nicht mehr so extrem vom Bitcoin-Preis abhängig. Und drittens gibt es da diesen Effekt, den man in der Finanzwelt Re-Rating nennt. Das bedeutet eigentlich nur, dass der Markt ein Unternehmen völlig anders bewertet, wenn es plötzlich als KI-Infrastrukturanbieter gilt und nicht mehr nur als spekulativer Kryptominer. Die Multiplikatoren, also die Faktoren, mit denen man den Wert einer Firma berechnet, sind bei KI deutlich höher. Aber natürlich ist nicht alles nur rosig. Es gibt auch Risiken, über die wir sprechen müssen. Zum einen ist da der enorme Kostendruck. Auch wenn der Stromanschluss da ist, kosten die modernen Chips wie die H100 oder B200 Cluster ein Vermögen. Außerdem brauchen diese Dinger eine ganz neue Art der Kühlung. sogenannte Liquid Cooling, also Flüssigkeitskühlung, was weitere Investitionen erfordert. Dann gibt es das Risiko bei den Energiepreisen in Texas. Wenn die Stromkosten dort steigen, drückt das sofort auf die Gewinnmargen. Und zum Schluss müssen wir uns fragen, was passiert, wenn der große KI-Hype eine Pause macht? Sollte sich die Monetarisierung von den Large Language Models, also diesen großen Sprachmodellen, verlangsamen, könnten die Mietverträge für die Rechenleistung gekürzt werden. Das führt uns eigentlich direkt zu unserem nächsten Thema, denn wenn wir schon über Rechenleistung sprechen, müssen wir darüber reden, wie man diese Leistung handelt. Wir bewegen uns von der Hardware hin zum Finanzmarkt. Die CME Group, das ist die Chicago Mercantile Exchange, macht gerade etwas, das die gesamte Branche verändern könnte. Sie führen im Oktober sogenannte Compute Futures ein. Jetzt wird es kurz ein bisschen technischer, aber ich erkläre es euch ganz einfach. Ein Future ist im Grunde ein Terminvertrag. Man einigt sich heute auf einen Preis für etwas, das man erst in der Zukunft bekommt. Normalerweise macht man das mit Öl, Gold oder Weizen. Die CME Group sagt nun, wir behandeln Rechenleistung ab jetzt wie eine solche Handelsware, als Compute as a Commodity. Ein einziger Kontrakt repräsentiert dabei einen Monat Mietzeit für einen Nvidia-Chip. Das ist ein absoluter Gamechanger. Warum? Weil man nun indirekt auf das Wachstum der KI-Nachfrage setzen kann, ohne direkt eine volatile Aktie eines Hardware-Herstellers kaufen zu müssen. Für Unternehmen ist das sogar noch wichtiger, denn sie können damit Hedging betreiben. Hedging ist im Grunde eine Versicherung. Ein Unternehmen kann sich heute schon die Preise für die Rechenleistung in der Zukunft sichern, damit die Kosten für das Training ihrer KI-Modelle planbar bleiben und nicht plötzlich in die Höhe schießen. Die CME Group positioniert sich hier als die zentrale Schaltstelle für den vielleicht wichtigsten Rohstoff des 21. Jahrhunderts, die reine Rechenpower. Und das Geniale für die CME ist, sie kontrollieren die Infrastruktur für diesen Handel. Das bedeutet, sie verdienen an jeder einzelnen Transaktion mit, völlig egal, ob der Preis für die Rechenleistung steigt oder fällt. Das schafft einen sehr profitablen und wiederkehrenden Umsatzstrom durch Gebühren. Die Vorteile liegen hier auf der Hand. Es gibt eine Standardisierung, was bedeutet, dass alle wissen, wie man diese Leistung bewertet. Das erhöht die Liquidität im Markt massiv. Es gibt also mehr Käufer und Verkäufer. Außerdem nutzen sie ihre dominante Stellung als weltweit größte Derivatebörse, um diesen Trend sofort zu besetzen. Aber auch hier gibt es Warnsignale. Was passiert, wenn Nvidia plötzlich nicht mehr der Standard ist? Wenn neue Chip-Architekturen wie Quantencomputing oder extrem effiziente ASICs die GPUs obsolet machen, dann sinkt der Wert des Basiswerts dieser Verträge. Zudem könnte die SEC, also die US-Börsenaufsicht, den Handel mit diesen synthetischen Produkten kritisch prüfen. Und am Anfang besteht immer das Risiko einer geringen Liquidität. Wenn sich nicht genug Market Maker beteiligen, könnten die Preisunterschiede zwischen Kauf und Verkauf zu hoch sein, was die Nutzung für viele Firmen unattraktiv machen würde. Nach all dieser Hochtechnologie und Finanzmathematik lassen wir den Blick nun mal in eine ganz andere Richtung schweifen. Wir verlassen die Welt der Chips und Server und schauen uns etwas an, das viel traditioneller ist, aber gerade eine schwere Zeit durchmacht. Es geht um Diageo. Wer den Namen nicht kennt, kennt sicher die Marken. Guinness und Johnny Walker gehören zu diesem Getränkegiganten, aber hinter den glänzenden Flaschen verbirgt sich momentan eine tiefe Krise. Der Aktienkurs fällt, die Absatzzahlen sinken. Um das Ruder herumzureißen, hat Diageo einen neuen Chef an Bord. Er ist unter dem Namen Drastic Dave bekannt und sein Name ist Programm. Er führt gerade einen radikalen Reset durch. Das Problem bei Diageo ist leider nicht nur eine schlechte Phase, sondern es ist strukturell. Wir sehen ein sich änderndes Konsumverhalten. Immer mehr Menschen trinken weniger Alkohol oder entscheiden sich für gesündere Alternativen. In der Fachwelt nennt man diesen Trend Sober Curiosity, also die neugierige Abkehr vom Alkohol. Das trifft Diageo hart, besonders weil ihre Kostenstruktur ineffizient ist. Besonders kritisch ist die Situation auf dem US-Markt, der immerhin bis zu 40% des Gesamtumsatzes ausmacht und dort deutliche Schwächen zeigt. Die Hoffnung liegt jetzt ganz auf Drastic Dave und seinen drastischen Maßnahmen, aber das ist ein riskantes Spiel. Wenn man im Premium-Segment arbeitet, lebt man von der Markenloyalität. Wenn man jetzt aber radikal kürzt, zum Beispiel beim Marketing, besteht die Gefahr, dass die Marke nicht mehr zeitgemäß wirkt und die Kunden abwandern. Solange Diageo nicht beweisen kann, dass sie ihre Produktpalette erfolgreich anpassen können, zum Beispiel durch attraktive, alkoholfreie Alternativen, bleibt die Aktie ein sehr riskantes Unterfangen. Natürlich gibt es auch Argumente, warum es doch noch gut gehen könnte. Die Markenmacht von Guinness und Johnny Walker ist global gesehen eigentlich konkurrenzlos. Wenn Drastic Dave es schafft, durch radikale Effizienzsteigerungen die Margen kurzfristig zu retten, könnte das ein Turnaround werden. Zudem haben Premium-Marken oft eine starke Preissetzungsmacht. Das heißt, sie können Inflation oft besser an die Kunden weitergeben als Firmen, die billige Massenprodukte verkaufen. Aber ich wiederhole es, der langfristige Trend geht weg vom Alkohol und eine wirtschaftliche Abschwächung in den USA würde Diageo überproportional hart treffen. Radikale Kürzungen könnten am Ende sogar die Identität der Marken beschädigen. Zum Abschluss unserer heutigen Reise nehmen wir uns ein Thema vor, das die gesamte Weltwirtschaft betrifft, und zwar den japanischen Yen. Wer die Nachrichten verfolgt hat, weiß, dass der Yen über Jahre hinweg extrem schwach war, aber jetzt sehen wir eine Wende. Es gab eine koordinierte Intervention der USA und Japans, die größte seit 15 Jahren. Damit ist nicht zu spaßen. Man schätzt, dass innerhalb weniger Tage ein Volumen von etwa 85 Milliarden Dollar bewegt wurde, um dem Markt ein klares Signal zu senden. Um zu verstehen, warum das passiert ist, müssen wir uns die Zinspolitik anschauen. In den letzten Jahren gab es eine riesige Kluft zwischen der US-Notenbank, der Fed und der Bank of Japan, der BOJ. Die USA haben die Zinsen erhöht, während Japan an einer extrem lockeren Geldpolitik mit Negativzinsen festgehalten hat. Das führt dazu, dass Kapital dorthin fließt, wo es mehr Zinsen gibt, also in den Dollar. Der Yen wurde dadurch immer schwächer. Jetzt aber ändert sich das Bild. Die Inflation in den USA kühlt langsam ab, was die Fed vermutlich zu Zinssenkungen bewegen wird. Gleichzeitig beginnt die Bank of Japan ganz langsam ihre Negativzinsstrategie aufzugeben. Diese Annäherung der Zinsen, man nennt das Zinskonvergenz, macht den Yen wieder attraktiv. Es gibt drei starke Argumente für eine Erholung des Yen. Erstens, dieses koordinierte Handeln mit den USA. Das verleiht der Intervention eine Glaubwürdigkeit, die Japan alleine nie erreicht hätte. Zweitens, die Zinswende in Japan selbst, die den Yen fundamental stützt. Und drittens ist da dieser ganz besondere Status des Yen als sicherer Hafen, als Safe Haven. In Zeiten globaler geopolitischer Instabilität flieht das Kapital oft zurück in den Yen. Aber auch hier müssen wir vorsichtig sein. Die Bank of Japan ist bekannt dafür, sehr zögerlich zu agieren. Wenn sie bei den Zinserhöhungen zu langsam ist, könnte der Effekt der Intervention einfach verpuffen. Außerdem gibt es das Risiko einer unerwarteten Reinflation in den USA. Wenn die Preise dort wieder steigen und die Zinsen hoch bleiben müssen, würde das den Dollar gegenüber dem Yen erneut stärken. Und ganz wichtig, Japan ist extrem abhängig von Energieimporten. Steigende Ölpreise belasten den Yen immer direkt. Das waren sie, unsere Highlights für heute. von der Verwandlung von Bitcoin-Minern in KI-Rechenzentren über die Finanzialisierung von Chip-Mietzeit bis hin zur Krise eines Getränkegiganten und der Rückkehr des japanischen Yen. Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell sich die Spielregeln im Markt ändern können und welche neuen Abhängigkeiten entstehen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und mit mir durch diese Themen gegangen seid. Ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende Einblicke gewinnen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und bis bald. Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.